eine Wolfsangel, eine Odal und eine Sikrone.
Wusste nicht, und es ist wirklich recht grauslich. Sacken mit Widerhaken, wie Wildeingeweiden.
Ja, auf die kommen wir vielleicht noch später zu sprechen.
Bin ich schon neugierig. Die Nackenmuskulatur mit Schädelbällen zu trainieren.
Thomas, ich muss dich jetzt mal fragen, weil ich hab's nicht gewusst. Ich
möchte mich auf meine Inkompetenz berufen.
Mit Inkompetenz wollen wir diesen Podcast natürlich nicht enden lassen. Servus Thomas. Und ein herzliches, sehr lieben zuhörenden Personen bei dem Podcast für Menschen, die keine Nachrichten mehr lesen wollen, aber trotzdem mitreden wollen. Maurer und Schick nennt sich das ganze Ding. Mit dabei Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Und in dieser Woche kommen wir dann noch dazu, dass wir einen Kommunisten dabei haben, mutmaßliche Nazis bzw. Neonazis, man muss korrekt sein, und die Verbreiter von Fake News und Yoko Ono.
Yoko Ono, da bin ich schon neugierig.
Ja.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Wir beide lesen ja immer sehr, sehr viel und nicht nur Nachrichten, sondern auch Bücher. Und gestern ist mir da ein Buch in Händen gekommen. Das wird das in 2 Tagen veröffentlicht, aber ich bin einfach so frei und erzähle Ihnen bereits einiges davon. Die Journalistin Silvia Jelinčić hat gemeinsam mit der Grazer Bürgermeisterin Elke K. ein Buch geschrieben. Und wenn eine Kommunistin ein Buch schreibt, da muss man natürlich immer schauen, was ist ihre Russland-Position, was sagt sie zum Ukraine-Krieg, ist natürlich derzeit ein ganz großes Thema. Und da bin ich auf einen bemerkenswerten Satz gestoßen. Wladimir Putin hat einen jahrelangen Frieden auf unserem Kontinent zerstört. Er schmückt sich mit den Insignien der Sowjetunion, aber, und jetzt kommt der Durchstoß, er ist kein Sozialist.
Da muss man aber sagen, inhaltlich hat die Frau K. da recht.
Definitiv, ja.
Also er hat jetzt sicher vom realen Sozialismus die Unterdrückungsmechanismen und die Herrschaftsinsignien und ein bisschen was von totalitärer Patriotismuspropaganda übernommen, aber im Grunde seines Wesens ist es ein Gewächs der Petersburger Mafia, das dann mit Hilfe der Petersburger Mafia teilweise Personalidenten, KGB-Eliten da alten im Laufe der Zeit an die Spitze gekommen ist. Das kann man sehr gut nachlesen bei der Catherine Bolton, Putins Netz, wo auch übrigens ein paar Personen der österreichischen Zeitgeschichte vorkommen.
Ja, auf die kommen wir vielleicht noch später zu sprechen. Das Buch, das die LKK geschrieben hat, ist definitiv keine Leseempfehlung. Ich muss es leider Gottes so ehrlich sagen, es ist relativ kurzweilig.
Also du hast einen großen Informationsvorsprung. Ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Und ich entnehme aber dem, was du bisher gesagt hast, dass es sich nicht um einen historischen Abenteuerroman oder einen Lebenshilferatgeber handelt, sondern um eine, wie soll ich sagen, Reflexion ihrer politischen Standpunkte.
Wenn es dem so wäre, tatsächlich nimmt sie meistens Bezug darauf, dass sie findet, die Lieder von John Lennon und der Plastic Ono Band würden alles das wiedergeben, was sie unter Kommunismus versteht. Also 3 zentrale Werke nennt sie da, Working Class Hero, Na No Na, Give Peace a Chance und Imagine. Ich finde allein, dass man seinen Kommunismus auf 3 Lieder von John Lennon und Plastic Ono Band reduzieren kann, ist schon ein bisschen gefährlich.
Gefährlich. Nennen wir es wertfrei Unterkomplex.
Ja, es wird eigentlich noch viel komplexer, wenn man sich anschaut, aus welcher Familie Yoko Ono stammt. Das ist nämlich eine der reichsten Familien Japans gewesen. Die waren über Jahre mit die reichsten Menschen der ganzen Welt. Eben Beginn des 20. Jahrhunderts. Jetzt ist da ein bisschen ein Plot-Twist geben, aber dennoch, als Yoko Ono in die Schule ging, war der spätere Kaiser Akito ihr bester Freund. Also das ist jetzt auch nicht so Grassroots-Bewegung, würde ich mal behaupten.
Ja, aber das ist ja Sippenhaftung, das kann man ja. Aber ja, also ich persönlich habe beinahe ein Erlebnis mit Yoko Ono gehabt. Und zwar habe ich am Programm von mir als ziemlich bösen Schluss Imagine von John Lennon angestimmt. Wurscht, aber es war eher eine bittere Pointe. Und ich habe dann, als wir das, man darf das auf der Bühne machen, man darf sogar bei einer Fernsehausstrahlung machen, aber wenn du das auf einen Bildtonträger bannst, dann brauchst du das Einverständnis. Und ich bin tatsächlich über Bekannte von Bekannten von Bekannten zu jemandem gekommen, der bis zum Personal Assistant der Yoko Ono vorgedrungen ist. Und die hat mir dann beschieden, dass Yoko Ono persönlich gesagt hat, das irgendwie Ironie und Imagine, das geht überhaupt nicht zusammen. Das muss man streng trennen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang nochmal darauf verweisen, dass Yoko Ono die Beatles zerstört hat.
ja.
Und übrigens auch ein paar bemerkenswert verheerende Auftritte. Das kann man sich auf YouTube anschauen. Der John Lennon war ja so vernarrt in sie, dass sie dann immer wieder mitmusizieren durfte. Es gibt einen ganz verstörenden Auftritt mit Chuck Berry. Und Yoko Ono veredelt diese Unterhaltungsmusik künstlerisch, indem sie eine Art schrilles Jodeln ausstößt, was sie auch bei praktisch allen anderen ihren musikalischen Auftritten getan hat. Und ist dann sichtlich sehr zufrieden damit, diese Unterhaltungsmusik so in die Sphäre der Kunst gehoben zu haben. Und das Schönste an der Aufnahme ist, dass sich irgendwann einmal der Toningenieur erbarmt und einfach das Mikrofon stilllegt und man sich nur mehr den Mund aufmachen sieht. Aber egal, wir waren eigentlich bei LGK.
Genau, wenn Sie sich mit der Arbeit von LGK und dem Aufstieg des Grazer Kommunismus beschäftigen wollen, schenken Sie sich das Buch, hören Sie den Podcast Graz.
Ist jetzt in Graz schon Kommunismus? Du bist da öfter wie ich. Also merkt man das?
Naja, heute ist ein bisschen wolkenverhangen, wenn ich doch aus dem Fenster blicke. Nein, es ist noch nicht Kommunismus.
Also das letzte Mal war es eigentlich eher Graz.
Ja, es ist tatsächlich nicht so dramatisch. Das können Sie, und jetzt bringe ich endlich meinen Teaser an, auch im Podcast Graz aus der kleinen Zeitung anhören.
Aha!
Kollege Paul Koren hat da in einer mehrteiligen Reihe LKK und den Aufstieg der Grazer Kommunisten beleuchtet. Ein wirklich hörenswertes Stück. Ich verlinke es Ihnen in die Shownotes und natürlich auch den legendären Auftritt mit Chuck Berry, Yoko Ono und wie immer. Wie hat der Carsten? John Lennon.
Genau. Der mit den Brillen war das.
Wobei ein anderer mit Brillen ist mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen, Kai-Michael Dankl. Und da müssen wir jetzt ein paar Tage noch weiter vorausblicken, und zwar auf den Sonntag, wo in Salzburg gewählt wird. Und der Kai-Michael Dankl ist ja aus Graz kommend, jetzt exportiert er den Kommunismus nach Salzburg und da hat er ein bemerkenswertes Video auf TikTok verbreitet. Er steht in einem Grazer Golfclub und prangert an, dass das Land Salzburg diesem Golfclub das Anwesen mitsamt Pool und Villa nur um 1.200 Euro Miete pro Monat zur Verfügung stellt. Plus, und jetzt kommt es wirklich schwer, um in diesen Golfclub zu gelangen, muss man schon 2 Empfehlungsschreiben von aktiven Mitgliedern vorweisen können. Und er sagt, er ist jetzt nicht gegen Golf. Er würde es nur gern einem Golfclub zur Verfügung stehen, der Golf quasi basisbreit öffnet für Jugendliche, für ja, Menschen, die eben nicht so viel Geld haben für den Golfclub beziehungsweise die Miete und die Mitgliedschaft in diesem Verein. Das finde ich brillant, einfach so ein Dreh in der ganzen Geschichte, dass du zwar Kommunist sein kannst, aber trotzdem jetzt das Golfspielen propagierst.
Naja, warum nicht? Also es ist der Kollege Istange hat irgendwann in den 80ern schon den Arbeiter-Windsurfer-Verband der Sozialdemokratischen Partei als Pointe gehabt, würde einen heute nicht mehr verwundern. Und Golf ist ja mittlerweile endemisch, kann man sagen. Also insofern ist natürlich die Öffnung für breite Vorgeschichten. Ökologisch hört man ja immer wieder, sind diese Golfplätze jetzt auch nicht sehr viel wertvoller als Parkplätze. Insofern wäre mein Angebot, wenn das stimmt, immer die 12 Hunde für Golfanlage mit Pool und Clubhaus. Ich würde 1.600 bieten und dann auf eigene Kosten dort eine Bienenwiese anlegen. Damit ist vielleicht der Sache des Kommunismus nicht gedient, aber die würde dann halt bei Verbot geschützte Pflanzen abzureißen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Also das Angebot kommt, ich weiß nicht, ob unser Podcast in Salzburg empfangbar ist. Vielleicht muss ich das nur persönlich mit jemandem aus der Salzburger Landesregierung unterbreiten.
Ja, bei uns in Kärnten.
Wie mehrere Medien berichten, und das sage ich aus medienrechtlichen Gründen jetzt so, muss Kurt Scheuch am 10. Mai vor Gericht erscheinen. Und zwar als Angeklagter. Das gilt halb jetzt auch gleich dieser sehr wichtige Satz. Es gilt für ihn selbstverständlich, wie für alle Angeklagten in dieser Republik, die Unschuldsvermutung bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung.
Ja, wobei man sagen muss, beim Herrn Scheuch, der hat den Vorteil, bei neue Schuhe, die Unschuldsvermutung ist schon gut eingetragen. Die zwickt nicht mehr so.
Okay, das lasse ich medienrechtlich durchgehen. Jetzt kommen wir mal zur Anklage. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll Kurt Scheuch, ich hoffe, ich habe immer Kurt Scheuch gesagt, falls nicht, korrigiere ich mich jetzt nochmal.
Ja, es gibt ja mehrere Scheuche. Die Scheuche ist der Plural, glaube ich.
Ja, Scheichs ist es nicht.
Also an sich ist ja Scheuch ein Imperativ, was in dem Fall gut passt.
Kurt Scheuch also soll im Sommer 2019 eine Wolfsangel, eine Odal und eine Sikrone in ein Holztor bei einem Zaun gefräst haben. Angezeigt hat den Fall übrigens Olga Voglauer, das ist eine Nationalratsabgeordnete der Grünen und gleichzeitig auch Chefin der Kärntner Grünen. Und wie gesagt, dieser ganze Fall fällt jetzt natürlich unter das verbotene Symbolik, die im Strafrecht verboten sind, und kommt am 10. Mai vor Gericht. Und Thomas, ich muss dich jetzt mal fragen, weil ich habe es nicht gewusst. Hast du eine Ahnung gehabt, schon vor der Vorbereitung auf diesen Podcast, was eine Wolfsangel ist?
Ich habe mich vorbereitet auf diesen Podcast aus journalistischem Ethos. Ich habe es so nicht gewusst. Also dass es irgendwie eine der Runen ist, da hat es dumpf geklingelt. Aber dass die Wolfsangel vermutlich ihre Form von einem oder umgekehrt von einem tatsächlich existierenden Jagdinstrument hat, wusste ich nicht. Und es ist wirklich recht grauslich. Also offenbar hat man buchstäblich Wolfsangeln ausgelegt. Also es waren so Zacken mit Widerhaken. Die hat man dann so in schmackhaften Dingen wie halt irgendwie Wildeingeweiden versteckt und so hoch im Baum gehängt, dass der Wolf es mit einem Sprung gerade erwischt, der sich dann wie ein Fisch den Haken in den Rachen rammt und dann heute lediglich im Hängen verreckt. Das muss man sagen, würde man heute naturschutzrechtlich wahrscheinlich nicht mehr empfehlen, so wie es wahrscheinlich juristisch auch nicht so wahnsinnig gescheit ist, die Wolfsangel. Vor allem in Kombination mit den anderen. Also es gibt, ich habe dann auch geschaut, es gibt ein paar Gemeindewappen, die in den Wolfsangeln vorhanden sind. Es ist dann aber noch die Odal-Rune dabei, die unter anderem von der Hitlerjugend und von mehreren Neonazi-Organisationen nach dem Krieg verwendet wurde, und die Sieg-Rune, die praktisch die Hälfte des SS-Logos ausmacht. Und das in Kombination legt einen gewissen ideologischen Hintergrund nahe. Allerdings bin ich des Runenalphabets nicht mächtig. Und vielleicht ist einfach so, dass eine Odals- und eine Sieg- und eine Wolfsangel-Rune direkt hintereinander einfach heißen, bitte Schuhe ausziehen vorm Betreten des Sternhofs oder bitte keine Werbung oder, also da müsste man mit jemandem sprechen, der runisch lesen kann.
Ja,
also wegen der Unschuldsvermutung.
Genau, wegen der Unschuldsvermutung, auf die ich nochmal.
Oder wer das liest, ist doof. Vielleicht ist es einfach sowas.
Ja, weil wir schon Uwe Scheuch erwähnt haben, mache ich natürlich gerne noch Werbung für unseren Delikt-Podcast, wo wir auch einmal eine sehr interessante Folge aufgezeichnet haben. Da geht es um das Thema Part of the Game. Ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes. Es ist ein hörenswertes Stück Kärntner Zeit. Im Trentino wird heftig diskutiert. Vor einigen Wochen wurde dort ein Jogger von einem Bären getötet. Die furchtbaren Details dieser Geschichte erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Wer es nachlesen will, ich habe es in den Shownotes verlinkt. Nun wurde der Bär bzw. vielmehr die Bärin gefangen und man diskutiert töten oder leben lassen und eben aussiedeln. Die letzte Fraktion wird von Prominenten angeführt, etwa der Schauspielerin Ornella Muti. Und bei denen, die den Bär aus dem Verkehr ziehen wollen, sind natürlich ganz viele Bürgermeister der Region mit dabei. Brisant an der ganzen Geschichte, JJ4 oder JJ4, keine Ahnung, wie man das auf Italienisch korrekt aussprechen würde, das ist jedenfalls der Name der Bärin. Sie ist die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen Problembären Bruno. Und die Eltern sind auch bekannt, Jože und Joka, das sind zwei slowenische Bären, die im Jahr 2000 bzw. 2001 im Rahmen, und jetzt kommt das entscheidende Detail, eines von der EU finanzierten Bärenwiederansiedlungsprojekts in den Trentiner Wäldern freigelassen worden sind.
Naja, weil wir schon bei den Scheuchs waren, also Geschwister haben oft gewisse charakterliche Ähnlichkeiten. Ich meine, jetzt das Tier wieder woanders auslassen, halte ich bei aller Liebe zum ökologischen Gleichgewicht für eine einigermaßen horrende Idee. Ob man jetzt symbolisch die Todesstrafe vollstrecken soll oder ob es eine Möglichkeit gibt, es in irgendeinem Bärengehege das Tier zu entsorgen, wo es relativ wenig Zugang zu Joggern hat, das weiß ich nicht. Ja. Aber sozusagen jetzt ein symbolisches Blutgericht am Bären aus Grundsatzerwägungen zu vollziehen, halte ich auch nicht für vernünftig. Aber ich habe auch schon wirklich groteske Social Media Postings dazu gesehen, so wer sich einer Bärin mit Jungen nähert, ist selber schon wieder so. Also da bin ich dann im Zweifelsfall doch pro meiner eigenen Spezies, wenn es hart auf hart geht, würde ich dann doch den Menschen ein bisschen über den Bären rein. Also einfach irgendwo die Frau Quattro, wird es irgendwie auf Italienisch heißen. So, einigen wir uns am Nachnamen, die Quattro. Die Quattro irgendwo aussetzen, wo weniger Jogger sind, mit der Option, dass sie sich vielleicht wohin bewegt, wodurch wieder welche kommen, halte ich für keine besonders brillante Idee.
Ja. Ja,
aber ich bin auch dagegen, jetzt eine Bärenangel anzufertigen, damit sie mal sieht, was hat davon. Also.
Was müsst ihr erfunden haben? Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Es geistert eine schier unfassbare Summe durch die Medien, und zwar jene von 787 Millionen Dollar, und die muss Fox News zahlen. Der US-Fernsehsender, manche Leute sagen auch Nachrichtensender dazu, hat wieder besseren Wissens 2020 behauptet, Donald Trump sei die Wiederwahl als US-Präsident wegen der Manipulation an Wahlgeräten genommen worden. Die Firma Dominion, die das System verkaufte und installierte, klagte und erstritt sich 5 Minuten nach Eingang in die Hauptverhandlung diesen Vergleich. Ich finde, das ist eine sagenhaft hohe Zahl, aber sie lässt sich auch wieder relativieren, oder?
Ja, na, erstens einmal war die Klagsumme ja das Doppelte, also ich glaube 1,69 Milliarden Dollar,
genau, ja.
Oder 1,9 Milliarden Dollar. Und es, ich finde es zwar einerseits, kommt natürlich eine gewisse Schadenfreude auf, nur der Herr Murdoch, für den ist es nicht einmal in der Größenordnung wie für einen Normalverdiener, wann die Därme ausgetauscht werden muss. Und es ist zwar wirklich viel Geld, aber es ist dann trotzdem sehr schade, dass die Firma Dominion hätte sich wirklich Verdienste um die Demokratie erwerben können und hat sich dann stattdessen für 787 Millionen Dollar entschieden, weil nämlich die Fox muss nicht einmal irgendwie öffentlich widerrufen, all diese verlogenen Propagandamundstücke, die da wieder besseres Wissen, nachweislich wieder besseres Wissen, diesen Scheißdreck erzählt haben und damit die Bürgerkriegsstimmung im Land angefacht haben, kommen mehr oder weniger ungeschoren davon, und das ist dann eigentlich ein wenig unerfreulich. Also wenn die Firma darauf bestanden hätte und das durchjudiziert hätte, ich hätte doch sehr viel lieber Herrn Tucker Carlson und die anderen gesehen, wie sie in der gleichen mit dem gleichen Zeitaufwand, den sie oft dazu verwendet haben, die Lügen zu streuen, diese hätten widerrufen müssen. Ob es was genutzt ist, ist wieder eine andere Frage, weil ja im Zuge dieser Recherchen auch aufgekommen ist, dass sie aus kommerziellen Erwägungen unter anderem gelogen haben, weil Fox mittlerweile sich eine Zuhörerschaft aufgebaut hat, die überhaupt nur mehr hören will, was sie hören will. Und als Fox News nachgelassen hat beim Beklagen, dass die Wahl gestohlen wurde, sind die Zuschauer scharenweise zu One America News und noch irgendeinem anderen, noch radikaleren, noch geistesgestörteren Sender abgewandert.
Newsmax heißt das Medium, Newsmax.
Newsmax, genau. One America und Newsmax, genau, ja. Weil dort war die Wahl gestohlen. Und das heißt, du hast eine nach vielen Millionen zählende Wählergruppe in den Vereinigten Staaten, und mal schauen, wie es sich bei uns entwickelt, die überhaupt sich kategorisch weigert, Fakten zur Kenntnis zu nehmen, die nicht dem eigenen lange gepflegten und tendenziell stark wahnhaften Weltbild entsprechen. Und das ist natürlich ein bisschen eine Challenge für die Idee der Demokratie per se. Und insofern wäre so etwas wie ein öffentliches Verhandeln wahrscheinlich außerordentlich gut für die US-Demokratie gewesen. Und nachdem wir wissen, dass jeder Schnupfen, den sich die Politik in den Vereinigten Staaten holt, mit knappem Jahrzehnt Verspätung spätestens auch bei uns Husten und Niesen auslöst, wäre es ganz gut gewesen, ob man jetzt von einer Firma, die eigentlich nur Wahlmaschinen herstellt, erwarten kann, dass sie fast 1 Milliarde Dollar sicher in der Tasche zugunsten eines demokratischen Prozesses riskiert. Das ist die Frage, schön war es gewesen.
Schön war es gewesen. Für Fox ist es übrigens trotzdem schön ausgegangen, finde ich. Ich habe mich nämlich ein bisschen in die Unternehmensbilanzen eingearbeitet. 2020, also im Jahr, als man da so irgendwie ein bisschen sich der Realität annähern wollte, hat der Sender nur 1,46 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Ein Jahr später, also 2021, als man wieder voll auf den Fake-News-Kurs eingeschlingert ist, waren es 2,9 Milliarden Dollar Gewinn. Also es hat sich dann offenbar noch immer ausgezahlt zu lügen, und auch in Relation zu den 787 Millionen Dollar, die man an Strafe gezahlt hat, bleibt noch immer Gerstl übrig.
Es bleibt was über, ja. Und meines Wissens ist es ja auch so, dass Fox News auch keine Lizenz als Nachrichtensender hat, sondern nur als Unterhaltungsprogramm. Und deswegen, es gibt zwar, ganz genau weiß ich es nicht, aber es gibt zwar so etwas wie gesetzliche Anforderungen an einen Nachrichtensender, denen Fox aber nicht entsprechen muss, weil sie nicht als Nachrichtensender eingetragen sind. Sie heißen zwar Fox News und das Unternehmensmotto ist Fair and Balanced, aber das scheint zumindest nach US-Recht keinen Widerspruch darzustellen. Und ja, eine der vielen Gelegenheiten, die Nackenmuskulatur mit Schädelbällen zu trainieren.
Meint ihr das ernst oder meint ich ernst? Ich kenne mich nicht aus.
Eigentlich wollte ich über den Autogipfel sprechen. Eigentlich wollte ich mit dir noch über Franz Hörl sprechen, den legendären Tourismuspolitiker, der gesagt hat, im 50er Jahr kann man immer noch Skifahren, all safe sozusagen. Aber dann ist mir eine Aussendung der SPÖ heute inzwischen gekommen und die haben mir gedacht, ach, wir müssen trotzdem nochmal über die SPÖ reden. Ich habe in der letzten Folge darüber beklagt, dass manche Medien bei Bepi Chap nachgefragt haben, was er eigentlich zur ganzen Malaise sagt. Leider Gottes bin ich dann selber in die Falle getippt, habe meine Kollegin Christina Dra gebeten, mal bei Hannes Androsch nachzufragen, was er zu der ganzen Sache macht. Es war nicht so ergiebig, muss ich jetzt ehrlich gesagt eingestehen.
Aber es war sicher ein umfangreiches Gespräch.
Ja, aber er hat einfach nur gesagt, man muss sich wieder auf das Weltbild besinnen und weg vom Selbstbild kommen. Viel interessanter fand ich da eine Aussendung, die gerade erst vor wenigen Minuten ausgesendet wurde von der SPÖ. Und zwar, dass sich alle vier noch lebenden SPÖ-Altkanzler, mit der Ausnahme von Christian Kern natürlich, hinter Pamela Rendi-Wagner stehen. Und ich frage mich jetzt, ist das wirklich eine Wahlempfehlung, die ihr hilft?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ja, also
Viktor Klima hat sich
aus dem Vorhof des Jenseits zurückgemeldet, okay?
Er hat sich aus Argentinien gemeldet, ich glaube, ja.
Ja, der Gusi, der Feimann.
Und Franz Vranitzky wird er.
Und Franz Vranitzky, auch Vranitzky auch für Rendi Wagner.
Ja?
Ja, also ich glaube, dem Vranitzky weinen noch viele nach, vielleicht manche sogar dem Klima. Und bei den zwei anderen war ich mir nicht so sicher. Also es könnte auch schlecht ausgehen. Also es ist dann schon ein bisschen wie, weiß nicht, wenn der John Goodman Diät-Tipps gibt oder sowas, vielleicht in mancherlei Hinsicht, dass man sagt, ja, ich sehe den eh gern, aber vielleicht will ich keinen Diät-Tipp von ihm. Aber wie gesagt, die Eingeweide der Sozialdemokratischen Partei Österreichs sind mir nicht zugänglich. Ich nehme nur das Grummeln, soweit sich in Social Media oder irgendwelchen unverlangten Wortmeldungen in den Medien manifestiert, war aber auch nicht mehr wie sonst irgendjemand. Also ich kenne das, wie soll man sagen, das Familienklima in der Partei zu wenig, um abschätzen zu können, ob das jetzt Menschen scharenweise dem Doskozil oder dem Babler in die Arme treibt oder doch der Rendi Wagner oder ob die Bilanzsumme null ist. Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht motiviert es ja manche Menschen dann doch noch, sich Gedanken darüber zu machen, wie glorreich einst die SPÖ dagestanden ist. Denn auf dem Wahlzettel wird es ja bekanntlich nicht nur Rendi Wagner, Doskozil und Babler anzukreuzen geben, sondern auch, man eröffnet die Variante mit keiner der genannten Personen. Und das finde ich einfach so grundsätzlich demokratiepolitisch spannend, dass du diese Nicht-Abstimmung, dieses Weiß-Wählen jetzt erstmals wirklich verbrieft hast und sagen kannst, na, nicht nur das kleinste, geringste Übel, sondern einfach niemanden. Also ich glaube, da ist für den österreichischen demokratischen Prozess noch einiges im Werden.
Naja, erklärt wurde es damit, weil ich auch ein wenig gestaunt, dass es elektronisch und auf Papier durchgeführt wird und dass du auf Papier die Möglichkeit hast, alle drei Kreise unangekreuzt zu lassen und das sozusagen damit als Proteststimme zu manifestieren und dass du diese Möglichkeit online nicht hättest. Wobei man natürlich die Möglichkeit hätte, einfach die Umfrage nicht abzuschicken. Oder man hätte es einrichten können, dass man die Umfrage ohne ein Kreuzel zurückschicken kann. Geht ja, ne? Weil das ist ja, wie wenn man mit der Kreditkarte zahlt, Pflichtfeld nicht ausgefüllt. Das kann man ja auch wieder rausnehmen. Allerdings, das ist schon so derart höhere Metaphysik, wer damit eventuell was bezweckt. Also die Bezweckenden sind wahrscheinlich wirklich im Zweifelsfall eher die um die Rendi Wagner herum, weil die diesen Prozess noch weitgehend steuern. was man sich davon erwartet und ob es jetzt wirklich demokratiepolitische Naivität ist oder irgendein so mehrfach über die Bande gedachter, brillanter Politschachzug, dass ihn gar niemand mehr versteht. Nochmal, ich möchte mich auf meine Inkompetenz berufen und der Aussage entschlagen.
Gut, mit Inkompetenz wollen wir diesen Podcast natürlich nicht enden lassen. Wir machen zwei Dinge, die wir immer gerne machen. Einmal den Verweis auf www.kleinezeitung.at, wo Sie ganz viel Hintergründen zu dem von uns schon angeschnittenen nachlesen können. Und dann natürlich noch der andere Hinweis.
Ach so, ich dachte von wegen Inkompetenz, dass wir jetzt die auf die zukunftsweisenden Kfz-Visionen des amtierenden Bundeskanzlers zu sprechen. Na, okay. Also gut. Wir müssen technologieoffen bleiben, es darf keine Denkverbote geben und wenn der Franz Hörl recht hat, können wir in 50 Jahren mit grünen E-Fuels im Euradler noch ganz auf zu den Gletscher fahren, wo man in 50 Jahren noch Skifahren kann.
Für solche Kernaussagen machen wir diesen Punkt, das wird alles wieder gut.
Gut, und ansonsten übergebe ich an die formal wie stets formvollendete Abmoderation.
Tschüss und schlecht.